Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
3 Jahre lang war der NZZ-Korrespondent Matthias Sander in der Tech-Metropole Shenzhen im Süden der Volksrepublik. Nun ist sein Buch China auf dem Weg zur digitalen Supermacht erschienen, das uns mitnimmt in seine Recherchen und Erlebnisse während dieser Zeit. Mit Sven werfe ich einen Blick auf die Kette von Schlagzeilen mit China-Bezug rund um Spione, Doping, einem halbseitigen Marathonsieg und auch das Three-Body-Problem wird uns mal wieder beschäftigen.
Hallöchen Sven, schon lange nichts mehr von dir gehört, ist jetzt aber nicht deine Schuld.
Hallo Manuel, lange nicht gesprochen, alles gut bei dir?
Ja, ich war ja mal wieder in Deutschland und in Europa, ganz kurz, deswegen die Funkstelle lässt sich damit auch begründen.
Ja, vielleicht magst du dazu ein bisschen mehr erzählen, also du hast mir ja unterwegs ein bisschen was geschrieben und geschickt, du warst auf einer kleinen Europa-Tournee.
Ja, mit der Firma. Nee, man nennt das auch Geschäftsreise, das geht jetzt ja wieder. Und es war jetzt mal wieder Zeit, die ganzen Kollegen und Kolleginnen mit zu interessanten Architekturveranstaltungen und Firmen und Vorzeigeprojekten zu entführen, hinzuführen, das gemeinsam zu beschauen. Und wie sich die Zeiten geändert haben, das haben wir früher so öfters gemacht, so alle 2 Jahre. Inzwischen laufen da immer 3 Handys mit und abends danach im Abendessen tun die Kollegen und Kolleginnen dann noch kurz TikToks zusammenschneiden und über unseren Channel verbreiten. Und da werde ich manchmal ein bisschen zum Clown gemacht oder auch zum Experten für Sachen, die ich gar nicht bin, aber scheinbar kommt es gut an.
Okay, also ihr habt da dann das internationale TikTok oder Douyin?
Ich denke, es ist Douyin. Ich habe kein Douyin und ich habe auch kein TikTok, aber die posten das auf mehreren Channels und haben auch unseren offiziellen Firmen-WeChat-Channel. Da kriege ich es dann.
Okay, verlinken wir dann in den Shownotes.
Ja, das werden wir lassen.
Ja, wie war es sonst so für die Kollegen, wieder in Europa zu reisen? Ich glaube, ihr wart das erste Mal dann am Berliner Flughafen, ne? Am 9.
Ja, da war ich zum ersten Mal und die alle waren da zum ersten Mal. Aber die kennen auch die ganze Historie gar nicht. Ich habe es ein bisschen kurz erklärt. Ich habe auch erklärt, was das Berliner Stadtmotto ganz lange war und habe es auf Chinesisch übersetzt. Die fanden es irre. Also arm, aber sexy.
Und einfach beeindruckt gewesen von der architektonischen Vielfalt an diesem Flughafen.
Ach, die waren so beschäftigt mit der Security anstehen. Die weiß nicht, ob die da groß Blicke hatten für die Decke oder wo halt so die Blicke dahin schweifen. Also ich finde es eigentlich jetzt nicht so, ist halt ein Flughafen. Wäre gut, wenn er besser funktioniert. Ich habe nicht so große Ansprüche an Flughäfen. Der in Shanghai wird auch nicht neuer. Der war ja mal so ein architektonisches Highlight vor anno dazu mal, als der in Pudong neu gebaut wurde. Aber Flughäfen sind so, ja, Flugscham, anderes Thema.
Genau, das haben aber nur wir in Deutschland. Also wie ich das mitkriege, ist die Reiselust in China wieder ungebrochen.
Ich denke mal, wir sind ja gerade schon wieder am Ende, am vorletzten Tag von einer 5-tägigen Ferienzeit. Es ist ja Internationaler Tag der Arbeit gewesen. Und in Deutschland nimmt man sich dann Brückentage, aber hier in China macht das die Regierung für dich. Haben wir vielleicht auch schon mal hin und wieder im Podcast erklärt. Also die Regierung macht für dich einfach Brückentage, also fürs ganze Land, und nimmt dir erstmal vor dem Feiertag den Samstag weg und dann den Sonntag und nach dem Feiertag eine Woche drauf dann den Samstag. Und die 2 Tage werden dann für Donnerstag und Freitag als Brückentage genommen. Dann haben alle 5 Tage frei, können da Geld ausgeben, reisen, Verwandtschaft besuchen. Aber die Wirtschaftskraft leidet nicht drunter, weil ja praktisch nicht mehr freie Tage pro Jahr nutzlos verbummelt werden.
Genau, und man kann natürlich an den freien Tagen dann auch Geld ausgeben, im Gegensatz zu Deutschland, wo am Tag der Arbeit einfach niemand arbeitet und auch die Geschäfte zu sind.
Da hatte ich jetzt einen anderen Eindruck in Berlin. Ich glaube, da hält sich keiner an irgendwelche Ladenöffnungszeiten. Also ich glaube, diese Spätis hatten auch am 1. Mai auf, oder?
Ja, also Berlin, da gelten natürlich andere Regeln.
Ja, ist richtig. Das ist ja auch gewollt so in China, dass man hier dann Geld ausgibt. Aber natürlich ist es nicht so, dass hier niemand arbeitet. Erstmal gerade, wie du sagst, also alle, die dort, wo man Geld ausgibt, die müssen ja zwangsläufig arbeiten. Aber auch sonst alle, die ein bisschen so Handwerksbetriebe, und man sieht auch Baustellen, die laufen. Also so ganz so streng ist es ist es, und ganz so konsequent ist es auch nicht. Hauptsächlich finden Parteipropaganda-Veranstaltungen statt, so wo dem 1. Mai gedacht wird. Und die anderen machen sich einfach ein paar schöne Tage. Das ist so ein bisschen wie Vatertag in Deutschland, das ja eigentlich auch anders heißt. Ist jetzt, glaube ich, wieder, oder?
Ja, genau. Nächste Woche Christi Himmelfahrt offiziell.
Ja, mit dem Wagen, Gastenbier und guten Kumpels. Und dann fährt man hoffentlich nicht gen Himmel anschließend.
Ja. Was man halt so macht in Deutschland.
Vielleicht wollen wir mal wieder zurück nach China finden. Ich erinnere mich früher, ganz früher, also als wir noch kleiner waren, da gab es irgendwie bei McDonald's, gab es immer wieder so Themenwochen. Und ich weiß, die mexikanische hieß Los Wochos.
Los Wochos, genau.
So hieß es. Aber es gab auch, glaube ich, China-Wochen oder so. Auf jeden Fall der Asia oder irgendwie so. Und ich hatte das Gefühl ein bisschen so, also seit als Scholz da nach China da jetzt aufgebrochen ist, ist, glaube ich, auch schon wieder 3 Wochen her, dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Ein Skandal nach dem anderen. Also im Sportbereich gab es einiges, können wir gleich drüber sprechen, mit Doping und allem Möglichen. Und dann plötzlich überall Spione. erst irgendwie in England, dann bei uns. Und es war so richtig wie China-Wochen. Erstmal durchgehen, so, ich habe das Gefühl, 2 Wochen nur Negativnachrichtungen über Spione hier und dort. Und das ist ja der Icing on the Cake, dass da ganz noch die AfD federführend ist. Ich meine, da hat sich ja, also die Lügenpresse ist ja, hat sich gar nicht mehr einkriegen können, ne? Oder?
Ja, ich meine, wenn wir da im Detail drüber reden, ne? Also man braucht halt immer irgendwo auch einen nützlichen Dummen und da bieten sich halt bestimmte Leute an.
Ich habe für einen Moment überlegt, ob er mir anfängt leid zu tun, der Krach. Aber so weit ist es echt nicht. Sorry. Ja, das haben die Nazis leider bei mir weg. Kann man ganz mies behandeln, ist da bin ich nicht empathisch auf dem Auge, Ohr, Herz, Herzflügel.
Ja, ich, wie du hast mir den Artikel geschickt vom Postillon, Russisch, ja. Russland stellt den chinesischen Botschafter ein, das sind unsere Idioten.
Genau. Ja, und es gibt ja genug politische Parteien, da wäre doch auch eine für China übrig. Müsste man doch nicht ausgerechnet die AfD nehmen, die schon den Russen gehört. Ja, aber wie in Satire sowieso, aber auch in jeder Legende, ist ja immer ein Körnchen Wahrheit. Und ich denke, da sind jetzt einige Körnchen zusammengekommen. Da kann man schon eine kleine Sandburg so langsam bauen, oder?
Ja, ich meine, erstmal, du hast ja ganz, bist ja eingestiegen mit dem zeitlichen Zusammenhang mit der Scholz-Reise, dass das alles danach kam. Zufall? Wurden da bewusst, keine Ahnung, Presseberichterstattung, wurden die Informationen erst nachher herausgegeben über diese Fälle? Ich weiß es nicht, ne? Also man wollte sicherlich nicht auch diesen Besuch, der sehr wichtig war für die deutsche Wirtschaft und die Delegation, die damit gereist ist, im Vorfeld durch solche Themen unbedingt belegen. Das heißt, das war, glaube ich, schon im Sinne dieser Reise, dass es erst danach rausgekommen ist. Aber trotzdem spannend, ne? Also, ja, verwundert, weiß ich nicht. Ich bin da, hab mich nicht gewundert. Ich sag's mal so rum. Ich weiß nicht, ob es mal eine Umfrage war, aber mein Gefühl ist, dass unter den Chinesen in Deutschland die Nähe zu der AfD überraschend hoch ist generell. Das heißt, dass da chinesische Mitarbeiter sind, hat mich jetzt null gewundert. Man kann sich vielleicht so ein bisschen denken im Sinne von, die Chinesen, die hier länger sind, sind meistens sehr, haben es ganz gut geschafft, sich hier ihren Platz zu finden und lassen sich dann vielleicht auch eher ansprechen durch die Argumente. Ja, dass da dann eine Nähe besteht zu chinesischen Diensten, ist auch nicht überraschend. Von daher, ja, ich denke mal, da wird noch einiges rauskommen.
Ist interessant, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Also du sagst, dass es zumindest berichtet wurde oder dass es da vielleicht sowas, eine Tendenz gibt, dass chinesische Einwanderer in Deutschland ein bisschen mehr Richtung AfD tendieren. Aber tendieren die dann auch pro China? Also sind das so diese wie heißen sie immer, die Little Pinks oder so? Oder sind sie eigentlich gegen China, aber eher rechts? Drösel's mal nochmal auf.
Ich sag's mal so rum. Ich fand während der Pandemie schon während der Flüchtlingskrise die rechtspopulistischen Meinungsmach-Headlines haben sich in chinesisch-deutschen WeChat-Official-Accounts sehr stark verbreitet. So ein bisschen die, die sich hier was erarbeitet haben und aufgebaut haben, dann die guten Jobs und Autos haben und dann kommen die armen Einwanderer, das will man dann auch nicht unbedingt so ein bisschen. Da wurde schon, also es hat da schon Anspruch gefunden, also im Sinne von, das hat sich da verfangen, die Botschaft von Rechtspopulismus. So, das war so meine Beobachtung schon in den letzten Jahren und dass da dann eine gewisse eher es Leute gibt, die sich damit anfreunden können, verwundert mich null.
Ja, die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, sozusagen. So ein bisschen so diese Philosophie. Das ist sehr, sehr interessant. Es ist ja fast umgekehrt wie in den USA. Also in den USA, da gibt es ja ganz viele, die dorthin emigriert sind und die sehr antikommunistisch eingestellt sind. Und es gibt ja ein riesen Medienkonglomerat, Epoch Times heißt es. Und die haben ja vor allem während den Trump-Jahren enormen Zulauf gehabt. Also waren auch Riesen oder sind noch Riesenunterstützer der Republikanischen Partei und vor allem dieser MAGA Republicans. Also dort trifft sich dann, es ist dieselbe Rechte, also dieselbe populistische Rechte, aber jetzt in einer ganz anderen Einstellung gegenüber der KP zumindest, jetzt mal nicht unbedingt China als Land.
Genau, also ich will da jetzt gar keinen Vergleich zur Einstellung zur KP ziehen, ne? Aber genau diese, ich sag mal, Trump-Nähe in den USA von dieser Art von Exil-Chinesen ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich wie das, was wir in Deutschland mit der AfD haben. Also ich glaube, sehe da schon so ein bisschen eine gewisse, keine Ahnung, Affinität, Offenheit für Rechtspopulismus. Und ich glaube, die Umfragen in den USA unter den verschiedenen Einwanderergruppen sind ja auch ganz klar, dass da bei den chinesischen Einwanderern die größte Nähe auch zu dem konservativen, vor allem zu dem MAGA-Trump-Lager ist.
Es heißt manchmal ja auch, also die Chinesen sehen sich selber gar nicht als Color, also als People of Color, sondern schon fast weiß, weil sie fast eben weiß sind und nur so ein bisschen unweiß. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen zu sehr viel Rassentheorie, was mir als Deutschem ja nicht ansteht. Da haben wir es einmal übertrieben vor einer Weile. Darum lasse ich das. Aber kommen wir mal zurück zu den Spionen. Die Spione. Tatsächlich hat es ja angefangen, oder da wurde ich ein bisschen hellhörig in Großbritannien. Weil da waren plötzlich irgendwie drei, ich meine, sie waren irgendwie im journalistischen Bereich unterwegs und wurden da eingesackt und einer war auch irgendwie Mitarbeiter im Parlament. Ja, okay, das wird dann wohl ein Pattern, dass man sich da ins Parlament irgendwie einschleust. Die haben irgendwie spioniert und dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit wohl zugearbeitet und dann zack, weil es waren drei in Großbritannien und plötzlich drei in Deutschland. Und dann kam ja erst der ganze Gra, also und der, wie heißt er immer, mal Jiange und dann Jiange und tatsächlich heißt er wohl Guo Jian. Das hat Bütikofer, der war einer der wenigen, der einfach den Namen komplett ausgesprochen hat und sogar in der richtigen Reihenfolge. Ja, und dann war das Thema...
Der kann sich da auch nicht mehr wirklich verscherzen.
Nein, der ist leider verbrannt.
Der Zug ist abgefahren.
Ja, ich glaube aus dem, also so lautstark, wie er natürlich anti-KP-mäßig unterwegs ist, wäre er natürlich der perfekte Doppelspion. Also, aber der gute Herr Guo Jian war ja auch scheinbar sehr aktiv in der chinesischen Community und vor allem bei den Exil-Chinesen unterwegs. Und was ich gelesen habe, auch gar nicht so gut gelitten. Oder ist er, auf jeden Fall war es auffällig irgendwann, wie überengagiert er wohl dort war bei irgend so einem Verein. Also er wollte da nicht nur mal eine Veranstaltung besuchen, sondern mehr oder weniger gleich die Organisation richtig mit einsteigen und übernehmen. Also den Fleiß, das ist kein Stereotyp.
Kann man ihm nicht absprechen, ne? Und ich meine, wir wissen immer nur, was in den... Also wir wissen nur das, was in den Medien steht, ne? Also es ist sicherlich sehr komplex und dass es Spionage gibt von China in Deutschland, weiß ich nicht, überrascht dich das? Und umgekehrt, also ich würde mich auch wundern, wenn Deutschland nicht versucht, irgendwie nachrichtendienstlich in China aktiv zu sein. Das ist ja leider heutzutage so und die letzten Jahrzehnte auch schon oder schon immer so zwischen Staaten. Und die Einzelschicksale, die da reingeraten, ne, das kann auch schnell ganz tragisch sein. Also vielleicht wollte er nur was Gutes und kam da nicht mehr raus. Ich meine, wir haben alle genug irgendwie Hollywood-Filme in die Richtung geguckt.
Es ist auch gängige Praxis, dass also Chinesen und Chinesen im Ausland von der Regierung in China oder von den Organen, auf welcher Ebene jetzt auch immer, über ihre Familien massiv unter Druck gesetzt werden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das in seinem Fall so war. Aber es gibt Fotos mit dem Dalai Lama. Mhm. Ich rätsel immer noch ein bisschen drumrum, ob der Kra jetzt, also ich meine, da ist jetzt wirklich ganz vieles. Wir haben ja jetzt viel erfahren von wegen, dass er sehr gerne nach China reist und nicht nur dorthin, auch sehr, sehr gerne nach Russland, aber dass er dann von so einer Auslandsreise zurückkommt und anscheinend im Europaparlament dann sich sehr einsetzt für die jeweiligen Positionen der bereisten Länder und der dortigen Regierungen. Also nimmst du ihm ab, dass er einfach nur für rationale wirtschaftliche Interessen, also Huawei ist billiger als, keine Ahnung, Ericsson und darum ist es auch dumm, wenn man das nicht will, genauso wie das russische Gas. Also nimmst du ihm das ab? Oder ist es dumm oder naiv? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich ein wirtschaftliches Interesse in China habe, zum Beispiel, weil ich dort eine Firma habe oder weil ich dort arbeite oder weil ich dort lebe und arbeite. Aber ich gehe ja dann nicht zurück in irgendein Parlament, weil ich dort Parlamentarier bin und vertickt dort dann meine wirtschaftlichen Interessen und dann, wenn ich erwischt werde und Leute die Augenbrauen heben, sage ich, Spion oder Zuträger, IMK.
Also mal so rumgesagt, ne? Also das ist halt für mich null glaubhaft. Also ich will jetzt nicht sagen, also über Dummheit sprechen. Ich glaube, die trifft in jedem Fall hier zu. Ob man es jetzt bewusst macht oder nicht bewusst macht, keine Ahnung, wie ihm bewusst ihm das war, aber der hat ja offensichtlich, ist er für andere Interessen eingetreten als für die sein Parteibuch unbedingt stehenden oder für die in seinem Land den Werten entsprechenden, was auch immer, ne? Also keine Ahnung, was auch immer seine Beweggründe waren, für diese Interessen einzutreten, der wird da sicherlich irgendwie was von sich erhofft haben, in welcher Weise auch immer, dass er da an Unterstützung bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Geld wirklich so hier schön schwarze Reisekasse, neuer Lederrucksack voller Geld war oder was anderes.
Teppiche, ne?
Kann man Uhren. Ja so spekulieren. Wie platt das ist, wenn das so naiv war, auf dem Level wäre das natürlich sehr, sehr dumm. Naja, andererseits hat es ja auch schon andere Parteien mit schwarzen Geldkoffern gegeben in Deutschland. Man weiß das einfach nie, ne? Und keine Ahnung, auf welchem Level er da eine Kompensation erhalten hat oder sich erhofft hat oder ob es einfach nur um Unterstützung ging, was Informationen angeht, die er vielleicht bekommen hat oder Interessen, die er anders bekommen hat. Aber das wäre sehr naiv, meiner Meinung nach anzunehmen, dass dem das nicht bewusst war, was er da tut.
Aber die anderen drei Deutschen, die jetzt vor Kra und sein Mitarbeiter da, mal ganz kurz, ich meine, die können echt froh sein, dass der Kra dann auf die Tagesordnung kam. Jetzt haben die ein bisschen ihre Ruhe und können sich schön auf ihren Prozess vorbereiten. Aber die haben ja wohl irgendwie einen Laser gekauft und irgendwie Schiffspläne und all sowas. Also das sind dann schon richtige, das sind das Vaterlandsverräter. Wobei, also ich finde jedes Wort Mutterland genauso gut. Oder sind es Hochverräter?
Oh, das muss man im Einzelfall sicherlich angucken. Ne? Das maß ich mir nicht an das Urteil. Ich weiß nicht, ob du das sagen magst. Also keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, jeder, der irgendwie wirtschaftlich, beruflich schon mal mit China zusammengearbeitet hat, hat schon mal irgendwelche
Laser verkauft.
Ideen gehört. Hey, ne, ich habe keine Ahnung von Lasern, ab wo es da irgendwie illegal wird. Also es gibt ja sehr viel Lasermaschinen aus Deutschland oder Laser, die verkauft werden nach China. Und keine Ahnung, ne, wo es da aufhört. Und hey, ich arbeite im Marketing und Kommunikation. Ich kann dir eine Zeitung mitbringen. Von daher ist es bei mir relativ einfach, mal so umgesagt. Keine Ahnung, wenn man in dem Ingenieursbereich unterwegs ist, wo es da aufhört, wo es anfängt, irgendwie strafrechtlich relevant zu werden. Das mag ich mir nicht anmaßen.
Die andere, sagen wir mal, Kette von thematischen Highlights, die haben sich um den Sport ein bisschen, um den Sport herum beschäftigt und aufgereiht. Es gab hier einen Halbmarathon vor 2 Wochen, 3 Wochen ungefähr in Peking. Und das ging gut, ganz gut durch die Presse, weil der Gewinner war der Rekordhalter in China, Marathonlauf, Halbmarathon. Und hinter ihm ins Ziel eingelaufen sind 3 Afrikaner aus Äthiopien, aus Kenia. Und die haben ganz offensichtlich, das ist auf dem Video zu sehen, ihn gewinnen lassen. Also der war noch ganz kurz hinter denen und dann plötzlich kurz vorm Ziel haben sie ihn mehr oder weniger durchgewunken und auch noch ein bisschen zugenickt und so. Das hat für ein bisschen Erstaunen Erstaunen gesorgt, auch international, weil so der Rennsport, also Marathons und so, ist, hat ja ganz gut internationales Publikum. Und ich glaube, da wurde erst ein bisschen rumgedruckst und jetzt vor kurzem, 10, 12 Tage, war es jetzt offiziell, also der Sieg von Herrn Hürjie heißt er, der wurde einkassiert und auch gleichzeitig Platz 2, 3 und 4 von den drei Mitstreitern sozusagen, die ihn da durchgelassen haben. Es gab natürlich massiv Proteste. Die Erklärung ist jetzt wirklich sehr mannigfaltig, aber die coolste Erklärung, und das wird auch so ein bisschen der rote Faden jetzt bei über die nächsten zwei anderen Fälle, die Erklärung ist, dass die wären Pacemaker gewesen.
Schrittmacher, Herr Schrittmacher.
Ja, aber Pacemaker in dem Sinne ist so ein bisschen, wie du es früher bei, weißt du, so, wie man aus der Geschichte kennt von so Pferderennbahnen, da ist doch vorne so ein falscher Hase, der auf so einer Schiene da rumrast und immer halt vor den Pferden her, damit die schneller laufen. Und das ist eigentlich im Rennsport wohl ein Pacemaker. Und was halt das Lustige ist an dieser Erklärung, also der Verband sagt ganz klar, gut, das war für uns bei der Anmeldung nicht ersichtlich, dass die praktisch nur dem vorauslaufen, damit der schneller rennt und dann gegen alle anderen gewinnt, bis auf die drei, weil die sind ja gar nicht offiziell im Rennen. Nur diese Begründung ist einfach so irre, weil wenn die drei im Ganzen, die sind ja nicht nur die letzten 100 Meter vorhin hergelaufen, sondern den kompletten Halbmarathon, dann sind die einfach so gut. Ich meine,
ja, die waren halt spazieren an dem gleichen Tag zufällig.
Und wollen kein Preisgeld und nichts. Ich finde die Erklärung einfach so irre. Also ja, die waren eigentlich nur da, um vorauszulaufen und um den mitzuziehen. Aber zu fragen, ja, aber Moment mal, sind die dann eigentlich so dumm, dass sie, wie viel zahlt denn der dem dann? Und nee, mit Zahlen, vielleicht ist es genau der Punkt. Ja, wie viel zahlt der denn denen? Hm? Wahrscheinlich gibt es da nicht genug Preisgeld. Ist wahrscheinlich immer noch besser, wenn man da Pacemaker ist, kriegt man mehr.
Ja, ist wahrscheinlich so, ne? Also da wurde halt vorher sich ausgesucht vom Hauptsponsor, wer gewinnen soll. So. Hm. Ja, und also wundert mich null, ne? Also es ist halt einfach dilettantisch umgesetzt, wenn man sich das Video anschaut. Also komm, das hätte man nicht schlechter machen können. Also wir verlinken es natürlich in den Shownotes, dann können sich die Zuhörer das mal anschauen und wissen, glaube ich, ganz gut, was da los war.
Naja, vielleicht gibt es ja dann einen Zivilprozess und Hürjie verklagt die drei wegen dilettantischer Ausführung des Masterplans und schlechter Schauspielerei.
Ja, und auf Rückzahlung seiner Zahlungen.
Vermutlich, ja. Gut, ja, und dann Doping. Ich bin jetzt ja nicht gerade ein Riesensportler oder so, aber Doping ist ja ein Thema, das ist eigentlich seit meiner Jugend sehr präsent, weil so wie du auch sind wir ja mit Jan Ullrich und Tour de France so ein bisschen war Riesending neben Formel 1, Schumacher. Also Doping war ja eigentlich immer so eine Geschichte, wo eine Sportart sich so richtig versauen kann. Aber wo ja von vornherein auch immer der Punkt ist, es ist sowas von ungerecht gegenüber all denen, die eben nicht dopen. Ja, da gab es eine ARD-Dokumentation und das war auch in Zusammenarbeit wohl mit New York Times. Und da wurde ein Fall jetzt aufbereitet, wohl von den Spielen in Tokio 21. Die ja ursprünglich wären es eigentlich die Olympiade 2020 gewesen, aber wegen, wir wissen es, Corona, dann 21 im Sommer abgehalten, auch ohne Publikum, mehr oder weniger. Ich glaube, keiner kam rein nach Japan, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Ja, genau, das wurde dann ein Jahr später wiederholt oder nachgeholt.
Jedenfalls im Vorfeld bei irgendwelchen nationalen Ausscheidungskämpfen, da wurden im Schwimmteam 23 Athletinnen und Athleten positiv getestet auf ein Medikament und das heißt, kannst du es gut aussprechen, dann sprichst du aus.
Trimetazidin.
Ja, genau, so heißt es.
Das gab es dann im Hotel oder wie war das?
Ja, und also erstmal ganz kurz, um das gleich abzuräumen, die WADA, das ist die internationale Anti-Doping-Agentur, die wurde informiert von chinesischer Seite, weil das war ja ein nationaler Wettbewerb, also in China, noch rechtzeitig in dieser Frist, die da irgendwie vorliegt, dass es da Befunde gab und dann wurde eine Erklärung geliefert und die ist sowas von genial. Jedenfalls hat die WADA einfach geglaubt und das ist jetzt der Aufhänger wohl scheinbar. Und weltweit, also nicht nur deutsche Athleten, Athletinnen, weil es stehen jetzt ja demnächst ja auch wieder Spiele an, auch in den USA und so weiter, die regen sich alle unheimlich auf, jetzt wo das rausgekommen ist, wie die WADA das eigentlich unter den Teppich gekehrt hat. Und zwar war die Begründung, dass in dem Hotel, wo die gewohnt haben für diese Wettkämpfe in China, anno dazu mal, dass dort in der Küche dieses Herzmedikament irgendwie ins Essen gekommen ist Und man hätte das dann bei den internen Untersuchungen, die wohl auch das Ministerium für irgendwie Staatssicherheit oder...
Da ist dem alten Koch seine Pillendose reingefallen.
Irgendwie, aber auch nicht zu viele Pillen, weil es wurde wohl nur in so geringen Spuren gefunden. Aber man hat diese ganz geringen Spuren und Rückstände dann wohl auch in der Dunstabzugshaube und irgendwo hätte man die dann wohl gefunden, haben den Report geschrieben. Aber die Mengen waren so gering, dass es jetzt nicht die komplette Pillendose gewesen sein könnte, sondern es müssten sozusagen nur eine halbe Tablette oder irgendwie so Bruchteile davon, damit es dann passt zu dem, was man gemessen hat bei, bei der Blutabnahme oder wie auch immer. Und die Erklärung wurde einfach akzeptiert. Bei grandiosen Geschichten ist es jetzt so, die müssen halt auch ein bisschen glaubhaft sein, aber wenn dann auch die WADA da gar nicht drüber spricht und es gar nicht öffentlich macht. Und auch in Doping ist es wohl so, dass Athleten, Athletinnen, wo ein Verdachtsfall besteht, die erstmal vorsorglich sozusagen von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Die kriegen so eine, das kennen wir, was Pechstein oder wie auch immer, kennen wir ja immer wieder. Und dann wehren die sich und irgendwann wird es aufgeklärt und dann ist Ergebnis A oder B. Aber da ist gar nichts passiert. Das sorgt für sehr viel Unmut. Und noch jemand beschwert sich. Und das ist nämlich eine russische Eiskunstläuferin und die gute Frau heißt
Kamila Valijeva.
Genau, du bist heute der Fachmann für schwer aussprechbare Nomen. Ja, die hat nämlich, die wurde auf dasselbe Medikament, das brauchst du jetzt nicht nochmal sagen, also dieses Herzmedikament, da wurde die auch positiv getestet und das war bei den letzten Winterspielen. Ich meine, es war im Vorfeld von Peking. Die letzten Winterspiele. Und die wurde gesperrt. Da gab es auch riesen Diskussionen. Ich glaube sogar ihre Medaille oder irgendwas wurde ihr aberkannt. Aber die hatte auch eine geniale Geschichte. Und da bin ich jetzt etwas verwirrt, weil ich habe auf verschiedenen, als ich die Nachrichten da gecheckt habe von damals, gibt es verschiedene Begründungen. Also wir haben hier einen Deutschlandfunkbericht und da ist die Begründung, dass sie aus dem Wasserglas ihres herzkranken Opas getrunken hat und dadurch wäre das Herzmedikament in ihren Kreislauf gekommen. Das kennen wir. Wir haben ständig von unseren herzkranken Opas, weil wir hatten auch nie Geld, wir hatten nur ein Glas und auch nicht so viel Wasser, oder? War es bei dir anders? Ständig, oder? Kann schon sein.
Ja, also es ist natürlich irgendwie inkonsequent, dass die eine Dame Ende 2021 dafür gesperrt wurde und die chinesischen Sportler im gleichen Jahr nicht, ne? Also ich glaube, das lässt sich ja relativ einfach sagen.
Das ist genau der Punkt, den jetzt viele sagen. Also das ist mal sowas von mit zweierlei Maß gemessen. Nur was ich eben lustig finde, sind immer die ganzen Begründungen. Also beim einen hat der Koch wahrscheinlich irgendwie ein bisschen so shaky hands und geht die Pille da mit ins Gongbao Jiding. Und bei der Russin, da trinkt sie natürlich vom herzkranken Opa sein Wasser. Aber dann in einem anderen Artikel, und das war auf CNN, da steht jetzt, dass der hat sein Herzmedikament auf einem Schneidebrett zerteilt, weil er immer nur eine halbe Tablette nehmen muss. Und danach auf demselben Schneidebrett hat er seiner Enkelin ein Torte oder ein Stück Kuchen zerteilt, das er ihr gegeben hat. Also ist genauso glaubhaft, finde ich. Ich finde die Geschichten geil. Ich finde die einfach cool, die Geschichten.
Ich bin mal gespannt, was hier rauskommt. Also ich meine, diese Erklärung konnten sie jetzt ja da nicht machen bei mehreren Leuten, bei denen das aus dem gleichen Team passiert ist. Daher war es dann natürlich in der Hotelküche. Aber schauen wir mal, wie sich das weiter vorführt. Es ist natürlich, wie du schon eingangs gesagt hast, ne, für die Glaubhaftigkeit oder die Prominenz dieser Sportart nicht unbedingt zuträglich.
Nein, und schon gar nicht für die WADA. Matthias Sander, gebürtiger Mainzer, hat in Bordeaux und Stuttgart Politik und Soziologie studiert und ist seit 2014 Journalist bei der Neuen Zürcher Zeitung NZZ. Seit Ende 2019 ist er Mitglied im neu geschaffenen Technologieressort, ab 2020 China-Technologie-Korrespondent und das seit 2021 mit Sitz in Shenzhen. Ende März ist sein neues Buch China auf dem Weg zur digitalen Supermacht erschienen. Und darüber und vieles mehr wollen wir uns unterhalten. Lieben Matthias, herzlich willkommen im China-Ticker.
Vielen Dank, Manuel. Danke für die Einladung.
Matthias, von Politik und Soziologie zum Technologiereporter in der Schweiz. Und dann nach Shenzhen. Das war von Anfang an genau so geplant, nicht wahr?
Ja, war nicht geplant, aber die besten Dinge im Leben passieren ja oft ungeplant. Nein, ich bin über ein Volontariat in Deutschland zur NZZ 2014 gekommen, hatte dann da verschiedene Funktionen. Zuletzt vor dieser Stelle war ich freischwebender Reporter für die Gesamtzeitung und habe da immer mal wieder Technologiethemen gemacht. Bitcoin und Blockchain war damals in der Schweiz ein recht heißes Thema zum Beispiel. Habe über Datenschutz geschrieben, künstliche Intelligenz auch mal. Immer möglichst hintergründig. Und dann hat die NZZ eine neue Stelle in China geschaffen, zusätzlich zu dem damals schon existierenden Büro in Peking, was hauptsächlich Politik und Wirtschaft macht. Und zwar nämlich eine Stelle ganz konkret für Technologie. Und da wurde ich dann gefragt, eben weil ich schon immer mal wieder über Technologie geschrieben habe, aber auch, weil ich hoffentlich relativ konkret, anschaulich erzählen kann in Reportagen zu diesen oft relativ abstrakten Themen. Und ja, so kam es dann dazu.
Und jetzt dein Buch China auf dem Weg zur digitalen Supermacht. Das beginnt mit deiner Ankunft in der Volksrepublik und hat mich erstmals richtig schön retraumatisiert. Denn im Detail beschreibst du die ganzen Covid-Schutzmaßnahmen mit Green Code, Health Code, Quarantäne, PCR-Testorgien, also alles das, was wir jetzt gerade so schön vergessen hatten. Ich danke da mal herzlich für.
Gern geschehen.
Wie war denn der Kontrast, wenn wir da ganz kurz bei Covid bleiben, auch wenn wir es alle nicht wollen, ich weiß, aber wie war denn so der Kontrast zum Umgang mit der Pandemie und den Vorschriften in Deutschland für dich? Hast du die überhaupt noch mitbekommen?
Später erst. Also ich bin Anfang Januar 2020 zu einem Sprachkurs Chinesisch nach Taipei, Taiwan, für einen Monat ursprünglich erst. Danach wollte ich nach Guangzhou und Peking, auch jeweils einen Monat. Und bin dann in der Pandemie sozusagen gestrandet in Taiwan. Konnte nicht nach China einreisen, habe auch kein Visum erstmal länger bekommen. Wollte dann auch nicht nach Europa zurück, weil dann da im März die Lockdowns losgingen. Und Taiwan hatte ja die Pandemie am Anfang sehr, sehr gut im Griff. Also die hatten 1,5 Jahre lang gar keine erste Welle, erst im Mai 2021. Und ich war dann im Sommer in den letzten Jahren jeweils in Europa, in der Schweiz, in Deutschland. Und da war natürlich dann der Kontrast gerade zu China schon wirklich sehr, sehr krass. Hatte mich zum Beispiel in der Schweiz einmal gewundert, da kam ich an am Zürcher Hauptbahnhof und niemand trug Maske, als ob nichts geschehen wäre. Also das war der größtmögliche, größt vorstellbare Kontrast. Ein anderes Detail vielleicht einfach, um das zu illustrieren. Es wurde dann später bei der zweiten Einreise 2022 nach China wieder, als in Deutschland ja die Maßnahmen schon mehr oder weniger weg waren, fast schon schwierig, die Covid-Tests, 3 Stück sollten es sein, 1 Bluttest, 2 PCR-Tests, innerhalb bestimmter Fristen, kurz vorm Abflug, die in Deutschland zu machen, also die Covid-Tests, die die chinesischen Behörden vor der Abreise da verlangten. Also das war schon wirklich ein sehr krasser Kontrast.
Es gibt in Deutschland gerade so den Anfang einer Diskussion über die Aufarbeitung von exzessiven Maßnahmen, heißt es bei manchen. Es geht auch viel gerade um die Schulschließungen. Manchmal fällt auch der Begriff des übergriffigen Staats. Nur ganz kurz als Interesse, gibt es sowas auch in der Schweiz? Also in China definitiv nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auch die sogenannten Maßnahmengegner und das wurde immer wieder diskutiert, bin jetzt in letzter Zeit dann nicht auf dem neuesten Stand unbedingt, aber ja, das ist immer wieder ein Thema gewesen. Gerade die Schweizer sind ja sehr freiheitsliebend.
Dann kommen wir doch direkt mal zum Inhalt des Buchs. Dein Buch, das ist eine Sammlung von Artikeln, die du für die NZZ verfasst hast. Und als ich das gelesen habe, die Beschreibung, da war ich erst ein bisschen skeptisch, nach dem Motto, ja, da verwertet einer nochmal seine Arbeit von 3 Jahren auf die, denklich, einfachste Weise, clever. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass ich dabei wirklich sehr viel lerne und es auch behalte. Denn dadurch, dass viele Begriffe in Artikeln immer wieder auftauchen und dann jedes Mal kurz neu erklärt werden, tritt so ein Effekt des Memorierens durch Wiederholung ein. Also das ist wirklich hilfreich. Hast du dich da ganz bewusst
für diese Form, für das Beibehalten dieser Artikelform entschieden? Oder war auch mal angedacht, einfach das Ganze mehr in klassische Sachbuchform neu zu gießen?
Ja, ich hatte in der Tat verschiedene Ideen. Ich dachte aber letztlich auch, dass ich eben schon sehr viele hintergründige Stücke, Reportagen, Analysen, Leitartikel, Interviews geschrieben habe und dass vieles davon wirklich, denke ich, über den Tag, über das Jahr hinaus hoffentlich lesenswert ist, weil es eben sehr hintergründig ist, immer mal wieder auch wirklich exklusiv. Ich bin der einzige China-Technologie-Korrespondent für deutschsprachige Medien gewesen. Also ich bin seit Ende des Jahres nicht mehr auf dieser Stelle. Und deswegen fand ich schon, dass das durchaus besonders ist, was ich da machen durfte. Und ich habe jetzt natürlich nicht die tagesaktuellen nachrichtlichen Texte, die ich manchmal auch gemacht habe, in dieses Buch gepackt, sondern natürlich sehr bewusst danach ausgewählt, was ist heute lesenswert. Und wenn nötig, habe ich natürlich die Artikel aktualisiert. Also eigentlich jeder Artikel wurde aktualisiert, die neuesten Zahlen, Statistiken, Entwicklungen. Von daher war das auch durchaus nochmal eine sehr große Menge Arbeit mit natürlich Vorwort und Nachwort, all diesen Dingen. Tollen Fotos auch von einem Fotografen aus Hongkong, Billy Kwok. Also ich denke, das ist ein ganz hübsches, lesenswertes Gesamtpaket.
Und der geografische Schwerpunkt ja auch in deinen Artikeln in dem Buch liegt klar auf Shenzhen. Also nicht nur, aber da ist ein Fokus drauf, weil du ja auch dort wahrscheinlich am meisten warst und auch am meisten erforscht und erkundet hast. Und Shenzhen ist ja die Hightech-Megacity in China schlechthin. Nun, die Ortschaft, die gab es wohl schon seit den 1930ern. Aber die Geschichte der Stadt Shenzhen ist wesentlich kürzer. Kannst du vielleicht einmal umreißen, wie es so zu diesem Aufstieg kam?
Shenzhen als Stadt wurde in der Tat erst 1980 gegründet, als eine von Chinas vier ersten Sonderwirtschaftszonen nach der Kulturrevolution. Hier hat man dann erstmals eben mit gewissen marktwirtschaftlichen Elementen experimentiert, mit ausländischen Investoren. Und Shenzhen wurde mit weitem Abstand die allererfolgreichste dieser vier Sonderwirtschaftszonen. Das war dann so, am Anfang durften wirklich die Leute auch nur begrenzt nach Shenzhen ziehen. Also da war nochmal ein großer Zaun, eine Grenze um Shenzhen herum aufgebaut. Man brauchte einen Passierschein, um überhaupt hier reinzukommen. Und das hat eben Einwanderer aus ganz China angezogen, die ihr Glück hier versuchen wollten, die entweder als Unternehmer, als Firmengründer was aufbauen wollten oder die sich als Fabrikarbeiter erstmal hochgearbeitet haben dann vielleicht. Und ja, es wurden eben sehr viele Fabriken hier gegründet. Aus Hongkong investiert oft erstmal, dann später auch Japan und der Westen. Da wurden am Anfang eher einfachere Sachen produziert, Spielzeug, Schreibmaschinen, CD-Player, dann Batterien, solche Dinge. Und so haben sich verschiedene Firmen immer weiter hochgearbeitet, die Wertschöpfungsketten. Huawei ist natürlich ein super Beispiel. BYD, der E-Autobauer, die dann zu Weltmarktführern geworden sind. Also die letztlich von Kopierern zu Technologieführern geworden sind. Und mit diesen Firmen, mit all den Arbeitskräften, die diese Firmen auch angezogen haben aus dem ganzen Land, ist Shenzhen über diese gut 40 Jahre seit 1980 von damals, man sagt, 300.000 Einwohnern auf rund 20 Millionen gewachsen.
Und ist inzwischen ja eigentlich die Hightech-Werkbank der Welt, muss man schon so sagen, oder?
Ja, also da muss man auf jeden Fall das Umland von Shenzhen mit einbeziehen. Shenzhen selbst ist gar nicht mehr so sehr Werkbank. Also die Regierung, Stadtregierung hier will seit Jahren eigentlich die eigentlichen Fabriken aus der Stadt rausbekommen, um bessere Luftqualität zu haben zum Beispiel, aber auch um höherwertige Arbeitsplätze, mehr Wertschöpfung hier zu haben. Mit Dongguan, das ist ja diese Fabrikhauptstadt Südchinas oder vielleicht sogar ganz Chinas und weiteren Städten hier im Umland, kann man sagen, ist das letztlich die Werkbank Chinas und damit auch der Welt.
Wenn man jetzt an Hightech und China denkt, dann fällt einem in letzter Zeit natürlich irgendwie das Stichwort Chips ein und der Chipskrieg mit den USA. Vor knapp 4 Jahren, fast ziemlich genau vor 4 Jahren, also im Mai 2020, da hat das Handelsministerium der USA mit Sanktionen für alle Unternehmen gedroht, die US-Technologie für die Entwicklung oder Produktion von Halbleitern für Huawei benutzen. Und das war sozusagen der Startschuss für diesen Chipkrieg zwischen den USA und China. Du in Shenzhen hast ja die ganze Zeit direkt von der Frontlinie berichtet. Wie fällt denn die Bilanz bis jetzt aus in dieser Auseinandersetzung?
Sehr gemischt, kann man wahrscheinlich sagen. Zum einen haben die USA auf jeden Fall China mit diesen Exportkontrollen, mit den Exportverboten auch, sicherlich sehr getroffen. Also das sagen auch chinesische Analysten immer wieder, wenn es eine neue Exportkontrollenrunde gibt, dass das China sehr zurückwirft und dass sie auf Jahre hinaus Probleme haben werden, ohne bestimmte Hochleistungschips, zum Beispiel bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Zugleich hat das auch die Bemühungen der chinesischen Regierung, technologisch unabhängig zu werden, die es ja schon sehr viel vorher gab, muss man dazu sagen, nochmal stark beschleunigt. Also die chinesische Regierung investiert riesige Milliardenbeträge in die Entwicklung der chinesischen Chipindustrie, um möglichst schnell aufzuholen, um möglichst schnell unabhängig zu werden. Und die Debatte wird nach wie vor unter Experten eben geführt, ob vielleicht sogar die amerikanischen Exportkontrollen kontraproduktiv sind, weil zum Beispiel auch die amerikanischen Chipfirmen damit womöglich weniger Umsatz, weniger Gewinn machen, den sie dann wiederum bei Investitionen in ihre Technologieführerschaft schmerzlich vermissen. Aber ich denke, man muss schon sagen, dass es bisher durchaus wirkt bei allen Schlupflöchern, die es gibt. Da gibt es immer mal wieder anekdotisch Evidenz dafür, dass China doch noch auf anderen Wegen bestimmte Chips bekommt. Aber ich denke nicht, dass sie die in der gewünschten Menge bekommen und der gewünschten Qualität und dass wirklich die chinesische Technologiebranche, aber nicht nur die, letztlich weite Teile der Wirtschaft, die eben Hochtechnologie benutzen, sehr darunter leidet.
Ich denke, wie bei ganz vielen Sanktionen, stellt sich das Problem, und das ist, was ich eben hier von ganz vielen Menschen höre, dass auch die, die eigentlich mit der Regierung gar nicht zufrieden sind, und davon gibt es ja viele in China inzwischen, und die viel haben, dass sie beklagen, aber dass dieses Verhalten und diese Beschränkungen da relativ kontraproduktiv sind, was die Propaganda angeht. Also die meisten, die ich dazu frage, die haben da eine Meinung dazu, und das ist, man will uns technologisch unten halten und runterdrücken. Liege ich da irgendwie richtig, dass die Wirkung eigentlich jetzt wirklich nur technisch ist? Also man möchte ja China irgendwie auf Distanz halten, man möchte da einen gewissen Technologieabstand beibehalten, aber da gibt es Kollateralschäden.
Ja, ich denke, Kollateralschäden gibt es immer bei Exportkontrollen, und die Propaganda letztlich wird immer eine Erzählung finden, die ihr passt, die ihr nützt, egal was man tut. Und ich höre in der Tat oft, auch was du gesagt hast, dass Leute, Chinesen hier sagen, ja, die USA wollen uns klein halten. Und das hat ja, das haben ja auch Regierungsvertreter durchaus offen so gesagt. Nicht unbedingt Präsident Joe Biden, aber andere zum Beispiel sagen das ganz klar in Reden, dass sie China auf einem gewissen Technologielevel einfrieren wollen. Das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Zugleich höre ich immer wieder, gerade gestern zum Beispiel habe ich eine Bekannte getroffen, die in der Richtung erzählt hat, von Leuten, die trotz aller Kritik an den USA die USA weiterhin sehr bewundern und das auch durchaus verstehen, dass das Vorgehen der USA. Also diese Freundin zum Beispiel, die hat eigentlich genau das eben gesagt, was du gesagt hast, USA wollen China klein halten. Und dann später sagt sie, dass sie demnächst auf Weltreise geht mit ihrer Familie und die erste Station ist die USA, weil es so ein tolles Land sei, weil man da so schön mit dem Wohnmobil fahren kann. Alles ist einfach auf Englisch und sie bewundert die USA, weil die USA so stark seien. Ich glaube, das ist wirklich auch sehr verbreitet. Das höre ich immer wieder, einfach Bewunderung für Stärke, für die Nummer eins, egal in welchem Bereich. Und im Ländervergleich sozusagen sind die USA eben in der Welt die Nummer eins. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass durchaus viele Chinesen das auch respektieren.
Genau. Und dann bei der Rundreise noch nebenher gucken, in welche Elite-Schulen dann der Nachwuchs gehen darf.
Genau. Also hier auch, ich bin in Shenzhen gerade eben, hier im Viertel, da bin ich heute wieder an der Shekou, das ist der Stadtteil hier, Shekou American School vorbeigegangen. Das ist eine der besten internationalen Schulen hier. Also ja, die Faszination für die USA, die ist durchaus in gewissen Bereichen bei manchen Leuten noch da.
In deinem Buch, da gefällt mir eine Stelle sehr gut. Da interviewst du einen Geschäftsmann, der anonym bleiben möchte, und dem hast du das Pseudonym Injian verpasst. Zwischenfrage, das ist doch ein Insider für alle, die Chinesisch sprechen können, oder?
Genau, das heißt Hardware, und eben der Mann ist im Hardware-Bereich tätig, deswegen fand ich das ganz passend.
Jedenfalls hat dieser Injian einen Chip für Rauchmelder entwickelt, der ein vorheriges deutsches Produkt ersetzt und das jetzt auch gut für Umsatz sorgt. Aber, und dann fährst du fort, den weitaus größten Umsatz jedoch, rund 200 Millionen Yuan, gut 28 Millionen Euro, mache er weiterhin nicht mit Chips, sondern mit Software und Plattformen für Smart City Projekte, die er seit ein paar Jahren anbietet. Dabei geht es um die umfassende Überwachung von Leuten und Fahrzeugen durch Kameras und Sensoren, die in chinesischen Städten allgegenwärtig sind. Smart City, das ist ein Stichwort, in das eigentlich mal viele Hoffnungen gelegt wurden. Aber hier steht es jetzt klar im Kontext von Kontrolle und Überwachung. Gilt das nur für Systeme wie das chinesische?
Ich denke nicht. Ich glaube, diesen Diskurs gibt es auf jeden Fall auch außerhalb Chinas. In den letzten Jahren gab es viel Kritik an Smart City-Projekten. Viele haben gefragt, ist das wirklich nötig, dass wir so viele Bereiche des Alltagslebens überwachen letztlich? Sind das wirklich sinnvolle Anwendungen? Ist das nicht ein Overkill an Technologie? Und ich glaube, diese Fragen sind wirklich sehr berechtigt, und gerade im Fall von China sind sie ja wirklich unglaublich berechtigt. Es fällt ja wirklich einem sofort auf, wie viele Kameras einfach hier überall in den Straßen stehen, wie viele Schranken es gibt zu Seitenstraßen, wo dann Kennzeichen erfasst werden von allen Autos, die durchfahren, wenn sie durchfahren dürfen. Auf Bürgersteigen gibt es, wenn es dunkel wird, Scheinwerfer direkt neben den Kameras, dass die Kameras offenbar die Gesichter der Passanten erkennen können, solche Dinge. Also das ist schon auf jeden Fall Teil generell dieses zunehmenden Kontrollierens, und ich würde auch sagen, dieses Sicherheitswahns, einer gewissen Paranoia, die wir in China in den vergangenen Jahren immer mehr sehen.
Im Buch verweist du auf einen, Zitat, irritierenden China-Optimismus, der sich in Form von Titeln wie Shenzhen, Weltwirtschaft von morgen, und Shenzhen, Zukunft made in China äußert. Letzteres ist übrigens von Wolfgang Hirn, der schreibt für das CNBW auch eine Kolumne, Full Disclosure. Was ist falsch an einer optimistischen Sicht auf die Entwicklung, wie sie Shenzhen genommen hat und damit vielleicht ja auch stellvertretend für das ganze Land?
Konkret die beiden Bücher, das sind sehr informative Bücher meines Erachtens auf jeden Fall, aber auch andere, die sich mit Shenzhen vor der Pandemie noch, muss man dazu sagen, es hat sich wirklich auch einiges verändert in der Pandemie, beschäftigt haben. Ich finde, die gehen oft so einem gewissen Technologie-Hype, einer gewissen Technologiegläubigkeit auf den Leim. Es ist vieles wirklich durchaus beeindruckend in Shenzhen, aber vieles ist es auch nicht. Vieles ist auch einfach nur Spielerei oder funktioniert gar nicht richtig oder wirklich nur Fassade. Ich habe da auch ein paar Beispiele im Buch, zum Beispiel den erwähnten Hardware-Chip-Unternehmer, der vor allen Dingen letztlich Smart City-Produkte macht. Da dachte ich eben bei ihm, das ist ein ganz tolles Start-up. Der hatte auf WeChat in einem Artikel stehen, dass er unterstützt wird durch eine strategische Partnerschaft mit Huawei zum Beispiel, verschiedene andere solcher Dinge. Und dann habe ich ihn besucht, bin auf ihn gekommen durch einen gemeinsamen Bekannten, und deswegen hat er dann auch sehr offen mit mir geredet. Und er hat von sich aus gesagt, ach, vergiss es, das war nur PR. Huawei hat hier in meinem Büroturm ein neues Büro eingeweiht Und dann brauchten sie halt Gäste bei ihrer Öffnungsparty, andere Technologieleute. Und dann bin ich da halt irgendwie eine Stunde hoch. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir eine strategische Partnerschaft. Und so hatten wir beide was davon. Aber das hat mit Huawei überhaupt nichts zu tun.
Das ist der bekannte chinesische Pragmatismus, den ja ganz viele sehr schätzen.
Genau, man kann es Pragmatismus nennen, aber wenn man sich davon blenden lässt und dann eben so tut, als ob all diese Dinge wahr sind und hier alles prima ist, dann finde ich, ist das ein großer Fehler. Und eben vor allem muss man die Entwicklung Shenzhens, der Technologiebranche hier, denke ich, auch immer im größeren politischen Kontext sehen. Und da ist es eben so, dass Xi Jinping sehr, sehr, sehr stark auf Technologie setzt, diese Firmen sehr stark kontrollieren will und da auch sehr viel Mittel zur Hand hat, das zu erreichen. Und diesen Kontext muss man immer mitdenken. Und gerade wenn man, denke ich, für nicht-chinesisches Publikum schreibt, denen diese Dinge vielleicht nicht immer so bewusst sind, muss man sie auch ganz klar benennen und analysieren, denke ich. Und das habe ich versucht zu tun.
Ganz am Ende des Buchs sprichst du den Systemwettbewerb an und sagst, in diesem Wettbewerb ist jede Überheblichkeit gegenüber China fehl am Platz. Im Gegenteil, Europa kann sich bei China einiges abschauen, wie die grundsätzliche Offenheit für Veränderungen und neue Technologien. Jetzt denke ich erstmal, wir sollten immer zwischen China und den Menschen und dem Parteistaat unterscheiden. Also die Offenheit für Veränderung, wie es da in gesellschaftspolitischen Fragen bestellt ist, das steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt bleiben wir mal beim Kontext Technologie und dem vermeintlichen Fortschritt. Da herrscht bei uns ja eigentlich in Europa eher das sogenannte Vorsorgeprinzip. Also das Prinzip, erst zu klären, ob etwas Neues, sei es jetzt Technologie, Medikamente oder irgendwas, unbedenklich und sicher sind, bevor sie zur Anwendung kommen. Also, hat dieses Vorsorgeprinzip keine Berechtigung, sondern stellt vielleicht nur einen Wettbewerbsnachteil, zum Beispiel mit China dar?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist natürlich gut, auch erstmal auf Risiken zu schauen. Wenn man das nicht tut und einfach erstmal alles geschehen lässt, da können natürlich gerade in Sachen Technologie viele unschöne und richtig schlechte Dinge passieren. Und das ist ja auch in Sachen Überwachung, in Sachen fehlendem Datenschutz im Internet außerhalb Chinas natürlich so, hat sich so entwickelt. Was ich eher damit meine, ist, dass es in China sicherlich eine größere Offenheit für Veränderungen eben, Experimentierfreude, mehr so eine Can-Do-Haltung gibt. Und das ist an sich erstmal ja positiv, wenn man das eben nicht blind und naiv einfach verfolgt und alles abnickt, was dann im Namen einer solchen Haltung passiert. Und auch da wieder, finde ich, schlägt China sozusagen manchmal über die Stränge, wenn man eben zum Beispiel auf öffentlichen Toiletten sein Klopapier mit WeChat erstmal kaufen muss, ne, und dabei natürlich alle möglichen persönlichen Daten potenziell transferiert. Also es gibt auch da wiederum immer wieder so ein Overkill von Technologie, der auch viele Leute ja ausschließt. Also erstmal muss man oft sein Handy einfach dabei haben, um grundlegende Dinge zu tun, was ich auch nicht gut finde. Und dann ist es natürlich auch so, dass viele Nicht-Chinesen oder sogar selbst Hongkonger Probleme haben, bestimmte Apps und damit bestimmte physische Dienstleistungen auch in China zu nutzen. Und das wird dann schon absurd, denke ich. Also generell ist natürlich Überheblichkeit, denke ich, im Leben keine gute Einstellung. Aber ich denke eben, dass wir die in Europa, im Ausland manchmal gegenüber China noch haben. Und bei aller wirklich sehr berechtigten Kritik an vielen Dingen in Sachen Überwachung, Zensur, Propaganda, Fehlinformation und so weiter, wo Technologie eine riesige Rolle spielt, bei dieser berechtigten Kritik sollten wir eben auch sehen, dass China wirklich beeindruckende technologische Dinge erreicht hat. Wir merken, wie abhängig wir sind eben zum Beispiel bei Solarpanels, bei der Windkraft könnte das auch drohen, bei E-Autos ist China Marktführer, bei Batterien auch. All diese Dinge, die wir zum Beispiel für den Kampf gegen den Klimawandel brauchen. Und da sind wir auf China angewiesen, weil wir selbst einfach wohl geschlafen haben, uns zu sehr ausgeruht haben auf der Technologieführerschaft, die wir mal vor ein paar Jahren noch in solchen Bereichen hatten.
Es wird ja öfters mal einem vorgeworfen, also nicht nur einem im Sinne von mir oder uns oder allgemein der Presse, man würde ja immer nur über Negatives berichten, was aus China kommt und mit China passiert. Darum, ganz zum Schluss, wollen wir noch ein bisschen was Positives sammeln. Hast du gerade was? Ich hätte zum Beispiel Peking Motor Show, wo jetzt wie in den letzten gefühlt 5 Jahren bei allen chinesischen Motorshows dann immer die ganze Presse nur schreibt, wie irre scheiße deutsche Autos sind und wie die Amis überhaupt gar nicht mehr mitkommen und nur noch alles Geile kommt aus China. Ist doch positiv, oder?
Oh, aus chinesischer Sicht auf jeden Fall, ne? Also für die hiesige Autoindustrie vielleicht nicht unbedingt.
Also auch wieder negativ.
Ja, ich sag's mal so, ne? Also hier in Deutschland sieht man auch auf jeden Fall ständig mehr chinesische E-Autos auf der Straße. Das ist auf jeden Fall nicht zu leugnen. Und da bin ich wirklich gespannt, was da die nächsten Jahre noch kommt. Ja, ansonsten, Three-Body-Problem hatten wir ja in der letzten Folge so ein bisschen als Aussicht gestellt. Da gab es ja auch eine große Diskussion drum, dass die Netflix-Variante doch etwas abgewichen ist von dem chinesischen Buchtext. Und gerade in China wurde das, ja, wir wollten eigentlich positiv bleiben, aber nicht so gut aufgefasst.
Ja, erstmal erstaunlich, wie viele das in China sehen, wo Netflix ja gesperrt ist. Aber Mittel und Wege gibt es. Richtig, ja. Du bist jetzt mehr der Experte, was die Umsetzung angeht. Ich habe auch nur 3 Folgen bisher gesehen, aber die fand ich sehr unterhaltsam. Eine Reaktion, allerdings auch wieder von einer westlichen Journalistin, glaube ich war es, fand ich aber sehr schlüssig. Die sagt mal, warum regt man sich auf, wenn zum ersten Mal ein chinesischer Roman international als Vorlage für Blockbuster-Serien benutzt wird und sie sogar den Titel vom Original eigentlich nehmen und nicht so wie wohl die Übersetzung. Die Übersetzung, auch die deutsche, die heißt zum Beispiel wohl Trisolaris. Die heißt nicht irgendwie das Drei-Körper-Problem oder Drei-Körper, aber tatsächlich Three Bodies oder The Three-Body-Problem ist sogar der Titel aus dem Chinesischen übernommen, der erstmal ungewöhnlich ist, weil man ihn nicht so leicht versteht auf Englisch, sage ich mal. Und da könnte man sich doch eigentlich ein bisschen, da könnte man doch stolz drauf sein. Das war so der Gegenspin so ein bisschen.
Ja, und ich sage es auch mal so rum, also ein Kritikpunkt war ja für die, die es nicht gelesen haben irgendwo, in der chinesischen Romanvorlage kommt die Szene mit der Kulturrevolution irgendwo später hinten im Buch und in der Netflix-Serie öffnet gleich die erste Folge damit. Der Hintergrund ist so ein bisschen ein kleines Eigentor, weil der Autor des chinesischen Werkes hat es bewusst seine Eröffnungsszene des Buches nach hinten gestellt, um der Zensur zu entgehen. Einfach so weit werden die vielleicht nicht vorblättern, vielleicht als Argumentation. Und schon in der englischen Übersetzung ist auf seinen Wunsch hin dieses Kapitel nach vorne gestellt worden. Das heißt, die Netflix-Adaption hat sich da irgendwo schon sehr eng an seiner englischsprachigen Ausgabe gehalten. Das war auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt. Ja, wo ich der Kritik aber recht geben muss, ich fand die chinesische Version von Tencent Video deutlich näher am Buch und auch die Charaktere deutlich tiefer und komplexer und interessanter als die englischen Charaktere aus der Netflix-Adaption. Trotzdem, coole Serie, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu gucken und kann ich nur jedem empfehlen.
Aber man sollte trotzdem das Buch lesen. Der Meinung bist
du. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Und zwar auf Englisch, ne? Wie du gesagt hast. Also die
nicht auf Chinesisch, Ausgabe. Nein.
Ich habe es mal probiert, ich bin nicht weit gekommen.
nicht mal bis zur Kulturrevolution?
Nee.
Okay.
Das liegt aber an meinem Chinesisch.
Hervorragend. Gut, dann schließen wir heute mit einer Buchempfehlung und ganz vielen positiven Vibes nach so viel Negativen. Ansonsten würde ich sagen, jo, bis wann auch immer.
Bis demnächst, Manuel. Ciao.
Der Kalender startet heute mit einer weiteren Buchvorstellung, und zwar diesmal von Wolfgang Hirn. Der Tech-Krieg zwischen China und den USA und wo bleibt Europa? Das Ganze in Berlin, und zwar am 16. Mai. Ebenfalls am 16. Mai, aber ein bisschen früher, um 8:30 morgens, live aus China. Kurs halten in stürmischen Zeiten im Gespräch mit Jens Hildebrandt. Und am 7. Juni veranstaltet CNBW zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg China Plus, China-Kompetenz für Fortgeschrittene, Workshop-Modellseminar bis 9.6. Und nur noch ein Hinweis auf eine anstehende Unternehmerreise, für die man sich noch anmelden kann. Und die geht nach Shanghai, Taizang und auch die Greater Bay Area. Veranstalter ist die Tempus ABC Personalstrategie aus Gingen mit kräftigem Support vom CNBW. Und für CNBW-Mitglieder gibt es natürlich auch einen Mitgliederrabatt, und zwar von 500 Euro. Alles dazu auch auf der Webseite. Bei unseren Freunden und Verwandten geht es diesmal los am 15. Mai, und zwar Spectaris und Wirtschaftskanzlei Luther, Stimmungen und aktuelle Entwicklungen in China, Navigationshilfen für Entscheidungen und Investitionen. Das ist online. Selber Tag, da startet die Webinar-Serie Staying in Dialogue with China von Mai bis Oktober 2024 von der China Macro Group online. Spannend geht es weiter bei der Stiftung Ex Oriente in München, aber auch online. Goethe und China, Fluchtort des Geistes oder Möglichkeiten einer dichterischen Begegnung. Und für alle, denen die bereits erwähnte Unternehmerreise nach China etwas zu weit ist, die können am 24. Mai nach Zürich rüberhüpfen. Dort veranstaltet Sinokultur Zürich den Salon, und zwar mit Wang Zhiyong, dem interdisziplinären Künstler aus Hongkong, der über experimentelle Installationen, Lichtinstallationen und über die Kommunikation zwischen Kunst und Wissenschaft sprechen wird. Und auf dieser kulturellen Note möchte ich mich heute verabschieden und wünsche euch allen noch eine schöne Woche, einen schönen Monat, und wir sehen uns in Bälde. Bis dahin, tschüss!